2024, dein Highlight des Jahres.
Naja, wenn ich mir die ganzen Magazine aus dem letzten Jahr anschaue und auch aus 23 und die Talkrunden und die Panels und die Prognosen, müssten eigentlich alle von uns arbeitslos sein. Makler könnte es nicht mehr geben, die Portale haben die Herrschaft übernommen. CRMs gibt es wahrscheinlich nur noch eins und das ist alles nicht so gekommen. Also der Markt ist doch stärker, als man meint. Die Situation ist komplex, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Oder wie sagt man? Wie sagte das Herr Adenauer, glaube ich, oder?
Er hat viel gesagt, unter anderem mit dem Sack Wahrheit soll man nicht so um sich werfen. Und in Köln-Deutz fängt der Bolschewismus an. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Zitategeber ist. Also mein Highlight war tatsächlich auch die Wende am Markt für Bestandsimmobilien, muss ich ganz klar sagen. Also es gibt doch einige Kunden bei mir, die werden das beste Jahr der Unternehmensgeschichte haben.
Lass uns mal den Blick auf 2025 richten. Was sind die Themen, wo du sagst, darauf müssen wir achten im kommenden Jahr?
Ja, also das Thema KI wird uns nicht loslassen, im Gegenteil. Die KI-Agenten sind auf dem Vormarsch. Die Agenten sind ja die kleinen KI-Sprachmodelle, die auf gewisse Tätigkeiten spezialisiert und fokussiert sind. Und da, glaube ich, wird es viele, viele Effizienzen zu heben geben.
Also meine Wette für das Jahr 2025 ist, ich glaube, dass wir Anwendungen sehen werden, wo ich eben mit dem gesamten CRM-Datenbestand Objekte, Adresse, Aktivitäten interagieren kann und diese analysieren kann. Super spannend, gerade für Manager, die eben mehr aus ihrem Datenbestand rausholen wollen, ohne jetzt die ganzen Filteroptionen in ihrem Makler-CRM kennen zu müssen, sondern eben über Sprache.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Alexander Timper. Alex ist der Gründer und Geschäftsführer des Area Butlers, mit dem Lageinformationen optisch, grafisch ansprechend aufbereitet werden können. Künstliche Intelligenz, Texte rund um Lagebeschreibungen, Objektbeschreibungen generiert werden können, etc. etc. Alex wird da vielleicht im Laufe des Podcasts auch nochmal zukommen, was dazu zu sagen, was es bei ihm Neues gibt. Und mit Alex werde ich jetzt heute den Jahresrückblick 2024 und den Ausblick auf das Jahr 2025 machen. In guter alter Tradition, weil im vergangenen Jahr haben wir das nämlich schon genauso praktiziert und ich freue mich sehr, dass wir das wieder gemeinsam machen können. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Alexander.
Herzlichen Dank, Robert. Ich freue mich riesig, hier diese Tradition mit dir zu begründen und wieder mit dir den Jahresrückblick machen zu dürfen. Und ich bin ganz gespannt, was jetzt pro Monat hier für Themen aufpoppen und worüber wir beide jetzt diskutieren. Also auf geht's.
Auf geht's, genau. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kleine Schnellfragerunde. Ich bin mal gespannt, wie die Variation deiner Antworten zum vergangenen Jahr ausfällt. Außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo lädst du da deinen Akku im Jahr 2024 auf?
Tatsächlich, bei uns im Wald um die Ecke gibt es den Klöwensteen. Die Hamburger werden es kennen, das ist ein Naturschutzgebiet. Und da war ich viel unterwegs dieses Jahr, alleine oder mit meinen Kindern. Und da kann ich ein bisschen abschalten. Da hat man nämlich auch keinen Empfang.
Oh, das ist sehr hilfreich. Sehr gut. Und Immobilien, wie ist es da bei dir in diesem Jahr bestellt gewesen?
Gut, also wir wohnen in einer Immobilie, die uns auch gehört und ich habe leider eine Immobilie auch geerbt und das ist eigentlich alles in Ordnung und ich muss sagen, auf dem Immobilienmarkt war ich dieses Jahr selber sonst gar nicht so aktiv. Wir haben versucht, ein Haus in der Familie zu verkaufen in NRW und das war doch schwierig und da habe ich die Marktbedingungen auch am eigenen Leib gespürt.
Wie lange hat der Verkaufsprozess gedauert?
7 Monate, würde ich sagen. Jetzt sind wir gerade durch und Notartermin sollte noch vor Weihnachten sein.
Sehr gut. Dann drücke ich die Daumen, dass er auch stattfindet.
Ja.
Ich habe tatsächlich gestern noch von einem Maklerunternehmen gehört, dass jetzt viele Käufer abspringen aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Ja, je nachdem, was man für eine Klientel hat, ne? mit Großkonzernen, die gerade über Werksschließungen und sowas sinnieren. Und ja, wenn diese Käuferklientel ein bisschen stärker präsent ist, dann kann das natürlich einen größeren Impact haben.
In jedem Fall. Leicht war es nicht. Einige Finanzierungen sind auch geplatzt bei Interessenten, die wir gerne gehabt hätten. Und am Ende ist es dann ja auch mal interessant, das aus so einer Verkäuferperspektive zu sehen, weil man will ja eigentlich auch nicht an irgendwen verkaufen. Aber die Familie, die das Haus eigentlich gut nutzen könnte und die es verdient, in Anführungszeichen, hätte, gibt halt nicht das beste Gebot ab. Ja? Und dann kommst du schon in, oder kann nicht das beste Gebot abgeben. Das ist schwierig. Ja.
Auf der Baustelle, wie sah es da für dich in diesem Jahr aus? Mit selber Hand anlegen beim Verkauf.
Oh, die Bauprojekte dieses Jahr hielten sich in Grenzen, aber ich liebe Baustellen. Ich mag alles, was irgendwie Produktionsatmosphäre, sei es jetzt in der Industrieproduktion oder im Hausbau, hat. Ich fasse gerne mit an. Und habe mich dieses Jahr auch an das ein oder andere Elektrikthema gewagt im eigenen Haus. Ein Schalter ist durchgeschmort dabei. Das hatte was dann mit dem Elektroauto zu tun, was ich über das Gartenkabel laden wollte. Und naja, ist gut gegangen. Ich habe den Fehler ausgebessert und bin jetzt schlauer.
Ich habe tatsächlich hier jetzt gerade in einen Raum weiter ein großes Loch in der Decke, weil da eine Treppe rein soll, die dann hier zwei Etagen miteinander verbindet. Deswegen, ich lebe tatsächlich aktuell auf einer Baustelle und ja, hoffe, dass ich die dann im Januar, spätestens Februar geschlossen bekomme und dass dann hier die beiden Etagen miteinander verbunden sind.
Stark.
Gut, dann 2024, dein Highlight des Jahres, bevor wir jetzt Monat für Monat da einmal durchflippern.
Also wenn ich jetzt eine Sache sagen sollte, dann würde ich sagen, es kommt immer anders, als man denkt und es ist alles gar nicht so schlimm, wie alles prognostizieren. Das ist so mein Highlight.
Und wie kannst du das auflösen?
Naja, wenn ich mir die ganzen Magazine aus dem letzten Jahr anschaue und auch aus 23 und die Talkrunden und die Panels und die Prognosen, dann müssten eigentlich alle von uns arbeitslos sein. Makler können es nicht mehr geben, die Portale haben die Herrschaft übernommen, CRMs gibt es wahrscheinlich nur noch eins und das ist alles nicht so gekommen. Also der Markt ist doch stärker, als man meint und vor allem die Menschen sind stärker, als viele glauben. Wir werden ja auch ein bisschen darauf jetzt eingehen. Natürlich, es gibt regionale Unterschiede, es gibt viele Facetten, die Situation ist komplex. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Oder wie sagt man, wie sagte das Herr Adenauer, glaube ich, oder?
Der hat viel gesagt, unter anderem mit dem Sack Wahrheit soll man nicht so um sich werfen. Und in Köln-Deutz fängt der Bolschewismus an. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Zitategeber ist. Aber
Schneiden,
genau. Aber die, also mein Highlight war tatsächlich auch die Wende am Markt für Bestandsimmobilien. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. Also es gibt auch einige Kunden bei mir, die werden das beste Jahr der Unternehmensgeschichte haben, weil sie einfach ein großes Inventar jetzt auch aufgebaut haben in zurückliegenden Monaten und ja auch im zurückliegenden Jahr. Und ja, aufgrund der steigenden Nachfrage haben sie einfach auch dieses große Inventar dann eben auch abverkaufen können. Und was dann zu diesem tollen Ergebnis geführt hat. Aber das ist halt auch nur ein Teil des Marktes. Muss man ja ganz klar sagen, die anderen Marktteilnehmer haben es da ein bisschen schwerer, ne, wenn ich da Richtung Investment und Gewerbe etc. schaue.
Ja, durchaus. Aber wenn du jetzt mal auf den Wohnimmobilienmarkt, ich denke, das ist auch das, was du jetzt gerade meintest, vor allen Dingen. Ne? Wenn man das mal sich anguckt, was jetzt BNP Paribas zum Beispiel fürs dritte Quartal, gab es jetzt Zahlen schon, also das dritte Quartal 2024, da sprechen wir schon von einer Investmentvolumen von knapp 6 Milliarden Euro. Und das ist 50% höher als das, was im Vorjahr an Transaktionen da war. Und das ist schon eine deutliche Erleichterung und oder Erholung. Ja, und da bin ich ganz bei dir, das ist super. Und auch in den anderen Asset-Klassen gibt es natürlich eine Verschiebung. Ja, wenn wir jetzt mal auf die Büroimmobilien zum Beispiel eingehen, da gibt es vor allem, wenn man sich das anguckt, eine Verschiebung auf Core Plus und Value Add Strategien. Also es geht ein bisschen konservativer zu, kann man sagen. Ja, man geht weniger Risiken ein, man will eine durchaus gute Wertsteigerung haben, aber man geht nicht jedes Risiko, um jetzt die zusätzlichen 5% an Rendite zu erwirtschaften. Und da hat zum Beispiel CBRE jetzt auch ganz klar gesagt, dass das sozusagen der Fokus dort ist. Und wenn wir vielleicht auf Logistik nochmal gucken, natürlich auch da ist das Transaktionsvolumen okay. Ja, jetzt, wenn man sich das die Zahlen von City Survey zum Beispiel anschaut, sind es 4,5 Milliarden bis zum dritten Quartal auch wieder. Die letzten Zahlen sind ja noch nicht da. Das ist stabil, zeigt Attraktivität und Resilienz, wie man heute sagen würde, ja, im Neudeutsch.
Genau. Lass uns mal starten. In den Januar rein, 2024, eines meiner Highlight-Themen definitiv von 2024 ist das Thema künstliche Intelligenz. Aus meiner Sicht total angekommen mittlerweile im Makleralltag, angefangen von Objektbeschreibungen bis hin zu Newsletter-Erstellungen, damit Homestaging ebenfalls. Also viele, viele kleine Helferlein, Anknüpfungspunkte. Und es hat so ein bisschen das Experimentierstadium, finde ich, verlassen und stiftet mittlerweile an einigen Stellen echten Mehrwert. Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, absolut. Also was wir dieses Jahr echt gesehen haben, ich halte hier das AIZ-Magazin, die Immobilienmagazin vom IVD von 12/23 in den Händen. Das ist der Ausblick für das Jahr, über das wir jetzt sprechen. Und da drin durfte ich einen Artikel über KI im Immobilienalltag von Verwaltern, Gutachtern und Maklern schreiben. Und ich freue mich, dass, wenn man jetzt zurückschaut, hat diese Demokratisierung der KI eigentlich gute Fortschritte gemacht. Das heißt, diese höhere Verfügbarkeit der verschiedenen Sprachmodelle, ja, die Spezifizierung von den Sprachmodellen auf einzelne Tätigkeiten, Texterstellung, Bilderstellung, Videoerstellung, Audio, Datenanalyse. Für alles gibt es unterschiedliche Agenten, kann man schon fast sagen. Denn das ist das Thema diesen Jahres gewesen, Agentic AI. Aber interessant fand ich, wenn man jetzt mal auf Heise, das ist so ein Magazin, das kennst du vielleicht auch, schaut, die haben eine ganz große Umfrage gemacht mit Menschen aus Deutschland, die bereits KI im Alltag, im Arbeitsalltag grundsätzlich nutzen. Und ich fand es richtig spannend, weil, Achtung, halte ich fest, 25% der Antwortenden halten KI-Assistenten für schlauer als die eigenen Kollegen.
Das sagt zwei Dinge aus. Einerseits über die KI und natürlich auch über die Kollegen.
Ja, absolut. Und wenn du jetzt dir noch vor Augen führst, dass 29% auch in dieser Kohorte der Antworten, ja, sogar sagen, dass die KI fachlich zumindest auf Augenhöhe ist mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen und sie aber vor allem gesagt haben, dass sie es sogar bevorzugen, mit einem KI-Assistenten zu arbeiten als einem Arbeitskollegen. Das ist natürlich...
Heise ist natürlich jetzt sehr tech-orientiert, muss man sagen. Ist jetzt die Frage, wie repräsentativ das ist. Hannoveraner Unternehmen übrigens, ne? Ansgar Heise, mit dem habe ich tatsächlich in meiner alten beruflichen Station ein bisschen zusammengearbeitet. Da gab es ein paar Berührungspunkte. Super, super netter Kerl, sehr erfolgreiches Unternehmen. Das Thema ist total angekommen. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns drauf verständigen. Und ich als Beispiel jetzt mal für einen Podcast, ja, ich habe ein Briefing für einen Podcast erstelle, kann ich der KI sagen, verwende diese Vorlage, weil die ist immer gleich. Mein Gast ist Alexander Timper und ich möchte über dieses Thema sprechen. Und ich bekomme eine 80-90% Version meines Podcast-Briefings fertig vorbereitet. Also die Effizienzgewinne sind einfach enorm, wenn man die KI da auch mit einbezieht. Natürlich muss das alles noch qualitätsgesichert werden, etc. etc. Aber man spart sich einfach das ganze Setup und dadurch gibt es halt schon enorme Effizienzgewinne, auch bei so einem Thema wie dem Podcast.
Ja, in jedem Fall. Und Effizienzgewinne sind das eine. Ich glaube, was wichtig ist, auch gerade für Makler, ist, dass das natürlich kein Selbstzweck ist, sondern es sollte immer dafür eingesetzt werden, ein besseres Kundenerlebnis, eine bessere Kundenerfahrung zu schaffen, weil das tust du ja im Endeffekt auch. Du setzt das ja ein, damit der Podcast sich besser anhört. So, muss man immer sagen. Und die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, ist das auch das Briefing, das ich vorher hier bekommen habe?
Darf ich das Thema wechseln? Der Februar. Wir müssen nämlich jetzt in den Februar reinkommen. Und zwar habe ich da jetzt mal das Thema rausgepickt. Das Statistische Bundesamt hat über rückläufige Baugenehmigung berichtet. Wir haben eben über Bestandsimmobilien gesprochen, denen es relativ gut ging in diesem Jahr. Wenn man auf das Thema Neubau schaut, dann haben wir nach wie vor große Tristesse im Land, rückläufige Baugenehmigungen. Wenn wir mit den Projektentwicklern sprechen, werden die sagen, das wird auch noch eine Weile so bleiben, so traurig. Ne? Vielleicht werden wir sogar nur 100.000 Wohnungen sehen, die pro Jahr fertiggestellt wird, weil letztendlich das ganze Thema, was den Projektentwicklern ziemlich auf dem Herzen liegt, ist, dass sie die Grundstücke eigentlich nicht bekommen und die knappen Grundstücke dafür die Baugenehmigungsverfahren einfach zu kompliziert sind. An dem Willen und an dem Können der Projektentwickler und der Bauträger liegt es nicht, sondern einfach an der Unkalkulierbarkeit, die Grundstücke durch einen in einem bestimmten Zeitfenster eben durch einen Baugenehmigungsprozess zu bekommen. Und von daher ist das etwas, was uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird.
Das ist absolut richtig. Und wenn man sich auch mal hier die Nachfrageverschiebung am Markt dieses Jahr anschaut, ist es ganz klar so, dass natürlich dadurch die Bestandsimmobilien an Attraktivität gewinnen, wenn man es jetzt mal positiv formulieren will, ja. Und das Bauen und Sanieren im Bestand sind genau die Themen, die auch alle PropTechs umtreiben. Wenn man sich mal den PropTech Award dieses Jahr anschaut oder die PropTech Map von PwC oder von Blackprint, dann ist es ganz offensichtlich, dass das natürlich die Themen sind, die am meisten Funding bekommen und am meisten Aufmerksamkeit auch verdienen gerade. Ja, so Unternehmen wie Concula aus Berlin oder Madasta aus Holland oder Gropius mit seinem modularen seriellen Bauen oder auch Edifion aus Köln, glaube ich, sind das alles Unternehmen, die sich auf diese Themen fokussieren, auf bessere Gebäudesteuerung, besserer Gebäudebau, nachhaltigere Themen und dieses ganze Sanierungsthema und Wiederverwendbarkeit von Baustoffen. Und vielleicht darf ich jetzt mal, also vielleicht darf ich eine kleine Analogie anbringen hier, denn du weißt ja, ich komme ja eigentlich aus dem Flugzeugbau. Ich habe ja bei Airbus ganz lange mitgeholfen, Flugzeuge in die Luft zu bringen. Wenn wir das mal vergleichen, ohne dass das jetzt zu kritisch klingen soll, könnte man auch sagen, die Immobilien, die wir brauchen, sind alle schon fast gebaut. Das heißt, der Fokus auf Neubau ist vielleicht auch gar nicht so der, den wir als Gesellschaft gerade brauchen. Denn die Ressourcen, die ein Neubau verschlingt, sind enorm. Und alles, was man abfedern kann, indem man eben Altbestand nutzt, umbaut, saniert, Umnutzung der Flächen ermöglicht, ist positiv zu sehen. Und wenn ich jetzt hier das mal Flugzeugbeispiel nehme, ein Flugzeug hat eine Lebensdauer von ungefähr 40 bis 60 Jahren, kommt immer drauf an, was für ein Muster man jetzt nimmt, aber keine Lufthansa würde auf die Idee kommen, nur weil das Flugzeug 25 Jahre alt ist, das zu verschrotten und ein neues zu bauen, sondern Retrofit ist das Thema. Also die Kabine erneuern, die Technik erneuern, die Sensorik erneuern, damit das Flugzeug eben den Lifetime-Value erhöht. Und das müssen wir auch vielleicht bei Immobilien mal so denken, dass es gar nicht vielleicht, ohne jetzt den Finger zu sehr in die Wunde zu legen, natürlich muss es Projektentwicklung geben und es muss Neubau geben, aber was der Gesetzgeber da macht und incentiviert, ist aus Ingenieurssicht vielleicht gar nicht so dumm. Das mag dem einen oder anderen Hörer jetzt vielleicht nicht gefallen und die Handys werden vielleicht jetzt gerade über Bord geworfen, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, ja, ohne einfach nur mal als Gedankengang.
Interessante Analogie. Das wird uns sicherlich im
in der Immobilienbranche kann das ein Teil der Lösung sein, aber so komplett ohne Neubau, ich glaube, das war ja jetzt auch nicht deine Message, werden wir da nicht auskommen. Gehen wir in den März und da steht Regulatorik. Die Bundesregierung hat Maßnahmen zur Beschleunigung von Bau- und Genehmigungsverfahren eingeführt. Hört sich toll an, wenn man tatsächlich mit Praktikern spricht. Ich hatte dieser Tage die Freude, meinen Podcast mit Carsten Rutz, dem CEO von Deutsche Reihenhaus AG, aufzunehmen. Der sagt, ja, das hört sich gut an als Maßnahme, aber Tatsache ist einfach, dass die Möglichkeit zu beschleunigten Bau- und Genehmigungsverfahren, die gibt es schon relativ lange. Das wird einfach so gut wie nie gezogen von den Kommunen, sodass das ein theoretisch interessantes Instrument ist, was aber in der praktischen Welt nicht angewendet wird, weil es da teilweise eben rechtliche Bedenken gibt, der Städte und Kommunen, dass sie anfällig sind für irgendwelche Klagen von betroffenen Anwohnern etc. Also von daher, ja, leider haben wir die Situation, Regulatorik ist vielleicht schön und gut mit Impulsen, aber so richtig zünden diese Impulse nicht. Das, was die Marktteilnehmer sich wünschen, sind einfach stabile Rahmenbedingungen, Finanzierungen, ne? Also dann eben auch über die KfWs dieser Welt eben auch die Fördermittel bereitzustellen, damit der Neubau dann auch ein Stück weit interessanter wird und die Sanierungsmaßnahmen und natürlich frisches Geld. Das ist das, was du von den Marktteilnehmern hörst.
Ja, ist ja auch das ist ja auch nachvollziehbar, dass man danach nach diesen Themen ruft. Und ich glaube, dass die Stabilität hier aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Und auch was wir vorhin angesprochen haben mit den Finanzierungszusagen, die wir am Markt so erleben und was dann platzt und welche Käufergruppen auf einmal wegfallen, weil in der Diskussion steht, dass es Werksschließungen geben könnte. Übrigens bei einem Unternehmen, was, glaube ich, im letzten Jahr noch mehrere Milliarden Euro Gewinn gemacht hat. Auch das könnte man ja mal in Frage stellen. Aber die Stabilität muss der Gesetzgeber liefern. Und das ist natürlich gerade auch im Umbruch in der politischen Situation gerade schwierig. Ich glaube auch, dass viele Investitionen gerade zurückgehalten werden, nicht nur in Konsumgüter von Menschen, sondern auch in Immobilien von und durch Unternehmen, weil man ja gar nicht weiß, was es im Endeffekt im Wahlkampf für Versprechungen, für Fördermittel geben könnte. Und dann wird das auf nach der Bundestagswahl vertagt, weil es dann ja neue Förderprogramme geben könnte von der KfW oder was auch immer. Und das ist eigentlich alles nicht gut, wenn wir uns abhängig machen von Wahlkampfzyklen und ein Immobilienmarkt auch da so abhängig von ist, zeigt das eigentlich keine hohe Resilienz, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen wollen.
Ja, ich merke schon, das ist ein neues Lieblingswort.
Ja, seit 3 Wochen gar nicht benutzt, aber jetzt auf einmal.
Mal gucken, wie resilient der Mai ist. Mhm. Da gab es einen großen Paukenschlag auch in der Branche durch eine Akquisition.
Aber du hast den April übersprungen.
Oh, richtig. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Lass uns nochmal einen Monat zurückspringen in den April. Da würde ich gerne mit dir kurz über die On-Office Business Beach sprechen. Mhm. Ja, auch ein Highlight-Event sicherlich in der Branche für diejenigen, die On-Office nutzen. Und du zeigst ja gerade eine schöne Broschüre im Video, ja.
On Office Inside.
Also tatsächlich.
Das ist das Magazin, der Business Beat.
Man könnte sich jetzt viel rauspicken, auf jeden Fall bei On Office. Muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Kundenprojekten finde ich mittlerweile das Highlight ist das, was der Johannes Möllerherm mit propform.io aufgebaut hat. Basierend auf dem On Office API, mittlerweile als Marketplace-Anwendung, ein Webformular-Baukasten, womit man im Prinzip fast alle Prozesse eben auch über Webformulare abbilden kann. Und zwar in einer Einfachheit, die dann sicherlich die Komplexität so ein Stück weit aus dem CRM rausnimmt und man eigentlich nur noch den kleinen Prozess, den man gerade eben auch umsetzen möchte, auch für den Makler in einer ansprechenden Optik aufbereiten kann und da Automatisierungen
dran andocken kann. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, Chapeau an Johannes Möllerherm, was er da mit Popform aufgebaut hat. Und das ist ein echter Mehrwert für einen Office-Nutzer aus meiner Sicht.
Ja, sehe ich ganz, ganz genauso. Robert, kann ich dir nur hundertprozentig zur Seite stehen. Einer der Meilensteine, die OnOffice sich auf die Fahnen geschrieben hatte für dieses Jahr 2024 in dem Magazin, war übrigens die Stärkung des OnOffice Marketplaces und die Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit und der Effizienz im Maklerleben. Und ich glaube, Popform ist ein Paradebeispiel dafür. Ich finde, was daraus auch erwachsen ist, ich meine, jetzt begleite ich auch Johannes schon seit über 2 Jahren irgendwie auf dieser Reise und es ist echt toll, auch was da für andere Geschäftsmodelle oder Ideen heraus erwachsen sind, die sozusagen alle auf dieser Technologie basieren von ihm. Ja, das papierlose Maklerbüro hier mal als ein Beispiel zu nennen. Und das ist einfach eine tolle Erweiterung, sei es jetzt, um Prozesse abzubilden, um Komplexität rauszunehmen bei der Immobilienaufnahme, bei der Bearbeitung von Adressen, bei dem Einholen von Formulardaten, von Käufern, das Hochladen von Nachweisen. Alles lässt sich über Propform sehr benutzerfreundlich abbilden und ist echt eine Top Marketplace-Anwendung und kann man gespannt sein, was 2025 da noch kommt.
Absolut, absolut. Und jetzt würde ich tatsächlich in den Mai gehen und zwar mit dieser großen Akquisition, die es da im Markt gab, CoStar, die zu denen unter anderem Thomas Daly gehört, also riesengroßes Unternehmen aus den USA, hat Matterport für 1,6 Milliarden Dollar gekauft. Also eine richtig große Akquisition, auch vom Volumen her.
Bevor ich vielleicht auch noch ein Highlight für den Mai sage, also bin ich bei dir, war sehr, sehr spannend, weil das ist natürlich eine schon sehr interessante strategische Erweiterung und auch strategische Unternehmensentwicklung, die CoStar hier vorantreibt, durch eben den Zukauf für immersive 3D-Darstellungen, wie auch immer jetzt, was die daraus machen auf ihrer eigenen Plattform. Aber auch das ist ja 2024 und 2025 einer der schlagenden Trends in Deutschland, aber im Ausland noch viel mehr, wenn wir mal an Immobilienmärkte denken, wo die Wege vielleicht auch weiter sind, so wie in Regionen in Nordamerika, wo sich virtuelle Touren noch mehr lohnen. Und ich glaube, Visual Lease fand ich spannend, weil wir auch in Deutschland ein hohes Aktivitätslevel sehen im Bereich der Digitalisierung der Mietprozesse, also der Vermietungsprozesse, der ganzen Verwaltung, der digitalen Abbildung dieses Prozesses, zum Beispiel durch jetzt Unternehmen wie Kühl.immo oder Miets aus Berlin, ja, die das vorantreiben. Durchaus spannend, dass CoStar dem hier so eine hohe Bedeutung zu münzt. Fand ich spannend. Und mein Highlight im Mai war tatsächlich, glaube ich, auch das 100 Jahre IVD-Jubiläum, muss ich mal sagen. Fand ich schon auch schön. Das wurde ja auch dann nochmal auf dem DIT gefeiert. Aber ich glaube, wenn ich das richtig in den Magazinen gesehen habe, war das im Mai. Also das ist die AIZ-Ausgabe 100 und das ist die 524. Ich fand, wo ich das nochmal durchgeblättert habe, auch, ja, es gab ein Grußwort vom damaligen Bundeskanzler oder auch, sagt man schon, Bundeskanzler AD, also Olaf Scholz. Aber Dirk Wolthoff und die anderen Vorstände und Präsidiumsmitglieder haben ganz schönes Interview gegeben und der Tonus ist eben, wir vertreten Werte, gemeinsam sind wir stark und ich glaube, dass war auch ein gutes Motto für nicht nur die letzten 100 Jahre, sondern auch das Jahr 2024.
Dann lass uns zum nächsten Monat kommen und an dieser Stelle über den DIT sprechen, auch wenn es der Mai war. Und ich fand am DIT tatsächlich auch sehr bemerkenswert den Auftritt und das Statement von Frau Dr. Gesa Krockfort von der Scout-Gruppe, die sagte, wir werden kein Makler. Ich war jetzt nicht vor Ort, Aber Alex, kannst du uns mal deine Eindrücke schildern, wie das vor Ort aufgenommen wurde?
Also ich glaube, dass ich mit dann doch zu wenigen Leuten auf dem DIT gesprochen habe, um hier eine repräsentative Meinung zu diesem Statement abgeben zu können. Zumal es ein bisschen schwierig war, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das die Rede von Frau Dr. Crockford relativ am Ende. Die Veranstaltung wurde ja dann durch einen Feueralarm beendet. Und es gab im Endeffekt dann in dem Moment kein richtiges Netzwerken mehr, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann ich aber jetzt auch durcheinander werfen. Grundsätzlich ist die Aussage ja erstmal vielleicht eine Beruhigung für viele Immobilienmakler, die ja, wenn man sich die Foren und Social-Media-Kanäle anguckt, ja doch immer so etwas propagieren. Und dass das Scout-Ökosystem, da kommen wir ja am Ende nochmal drauf, wächst. Ja, aber das ist auch Unternehmensentwicklung. Ich glaube, das würde kaum ein Unternehmer anders machen. Ich würde da jetzt schon mal auch das, was sie dort gesagt hat, für voll nehmen. Ja, also ich glaube, man stellt sich nicht auf so eine Bühne und erzählt einfach irgendwas. Kann man sich ja auch einmal fragen, okay, was ist dann der Weg vom Scout? Und was man ja jetzt sieht in den letzten Monaten, ist, dass sie ja auch durchaus sehr hilfreiche Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit Makler halt noch effizienter arbeiten können, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet.
Also ich würde dieses Statement auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr ernst nehmen und auch mal als klarstellende Botschaft in den Markt rein, dass man eben nicht als Scout auf Konfrontationskurs ist, sondern dass man sich eben auch als Partner sieht, also auch mit Blick auf die Umsatzerlöse. Der absolut größte Umsatzbrocken in der Scout G&V sind die Umsätze mit professionellen Nutzern, also mit den Maklern. Von daher kann ich das auch wirtschaftlich total nachvollziehen, dass man da einfach sagt, okay, wir möchten euch ein Ökosystem zur Verfügung stellen, mit dem ihr sehr gut arbeiten könnt und wir maximal erfolgreich arbeiten können auch. Und etwaige vergangene Akquisitionsbestrebungen, Stichwort Engel und Völkerskauf, das war sicherlich mal ein Thema im Hause Scout, wenn man der Presse da Glauben schenken kann. Aber aufgrund des Statements würde ich auch sagen, das ist auf der strategischen Roadmap vom Scout aktuell einfach total kein Thema, sondern andere Akquisitionen rund um Stärkung des Ökosystems, ne, an anderer Stelle Tools für die Maklerwelt bereitzustellen.
Ist ja auch eine gute Überleitung jetzt in den Juli.
Da würde ich ganz gerne, danke für die Überleitung, dazu kommen. Aufgrund der Gespräche, die ich mit Portalbetreibern hatte, das fand ich super spannend, weil da letztendlich die Aussage war, die User auf den Portalen, die waren eigentlich auch in den nachfragearmen Zeiten nie weg. Also wenn man die Immowelt und Immoscouts und Kleinanzeigens fragt, die werden immer bestätigen, von der Reichweite war das eben auch in nachfrageschwächeren Zeiten eigentlich konstant. Die Nutzer waren immer da. Sie haben nur in Anführungszeichen nicht mehr angefragt. Und das hat sich dann Mitte des Jahres, deswegen habe ich jetzt hier den Juli auch gepickt, geändert. Die Portale, die Zahlen veröffentlichen, haben dann eben auch berichtet, dass sie sehr stark steigende Nachfrageverhalten beobachten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aufgrund der Vielzahl der Immobilien, die auch im Markt sind, das Nachfrageverhalten so stark war wie noch nie auf der Plattform, also auf Rekordlevel. Und das ist ja auch das, was wir dann im zweiten Halbjahr gesehen haben, vor allen Dingen bei den Wohnbestandsimmobilienmaklern, dass die einfach auch sehr, sehr viele Transaktionen umsetzen durften.
Ja, sieht man ja auch so ein bisschen an den Visits, wenn man jetzt die Also ich habe jetzt mal ein bisschen bei Statista ein bisschen gewühlt und bei so einer Internetseite Profido Consulting, glaube ich. Da gibt es ganz interessante Einblicke.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja, und wenn man jetzt mal schaut, dass ImmoScout im Oktober 24 zum Beispiel 95 Millionen Visits wohl hatte, ist es das reichweitenstärkste Portal und danach kommt die ImmoWelt und ImmoNet mit 55 Millionen und danach dann irgendwo Kleinanzeigen. Ich glaube, so gefühlt Kleinanzeigen wächst und hat einen sehr positiven Drive. Wenn ich das mal so auf das Jahr 2024 sehen darf. Ich finde, die Teams dort machen auch eine tolle Arbeit mit ihren Webinaren, die sie machen und wie sie die Marke auch positioniert haben nach dem Change, ja, nach dem Markenwechsel. Das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ja, ich glaube, dass da profitiert Kleinanzeigen auch ein bisschen. Vielleicht von, ja, wenn wir jetzt schon im Juni das Statement von Frau Cockford diskutiert haben, zeigt das ja doch die Kontroversität dieses Unternehmens und in der Maklerschaft. Ja? Und ich glaube, davon profitiert auch ein bisschen Kleinanzeigen. Ne? Dass sie das gut spielen, Kleinanzeigen, große Wirkung etc. Sehr, sehr spannend. Sind auch sehr präsent auf sehr vielen Veranstaltungen von Maklern, ja, zeigen sich vor Ort und sind greifbar, ja. Und die Immowelt, glaube ich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, die werden, glaube ich, 2025 angreifen. Der CEO, der Felix Kusch ist das, glaube ich, ne?
Nicht mehr,
aber er hat im April 2024 ja noch betont, dass vor allem, sag ich mal, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser ist als beim Scout, also für Makler, also beim, nochmal auf Deutsch, der damalige CEO Felix Kusch hat im April 2024 in einem Interview gesagt, dass gegenüber des Scouts doch die Immo-Welt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet für Immobilienmakler. Und ich glaube aber, dass es darum ja gar nicht immer nur geht. Das heißt, was wir ja sehen, und da kommen wir gleich auch drauf, ist, dass die Immo-Welt ja jetzt auch funktionsseitig ein bisschen was draufpackt. Und da kann man, glaube ich, gespannt sein.
Ja, also was sich, glaube ich, alle wünschen im Markt, ist halt ein Wettbewerb. Und der tut auch allen gut. Und von daher, dass es drei Player gibt, davon profitieren letztendlich alle Beteiligten meines Erachtens nur davon. Punkt. Also mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Für den August habe ich tatsächlich Empro rausgesucht, denn die Immowelt hat mit Empro ein neues Makler-CRM an die Startrampe geschoben. Relativ lange im stillen Kämmerlein entwickelt und dann gelauncht. Die Frage war eigentlich immer, wie geht's mit Estate Pro weiter, das gerade in der Gewerbeimmobilienbranche sehr, sehr beliebte CRM, was allerdings eben auch ein relativ altes Tech-Stack hat. Also das heißt, es gibt keine offenen Schnittstellen, wie das jetzt bei PropStack, FlowFact und OnOffice der Fall ist, sondern das wird lokal installiert und gibt dann relativ wenig Möglichkeiten, an Daten reinzuschießen oder abzusaugen.
Ich finde, es ist eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, auch weil es ja nicht nur um Estate Pro geht, sondern auch um ImmoSolve. So, dass sich dort formierte Gespann in der Immowelt mit Empro doch. Das hat schon Potenzial, ja, muss ich sagen. Und ich finde auch die Köpfe dahinter sind ja auch sehr kreativ und inspirierend. Ja. Das hat Harald Sonntag und zum Beispiel Alexander Puscher, glaube ich, die bringen das voran. Und das ist dann auch hier der dritte Player, ja, wenn wir uns mal diesen CRM-Markt betrachten, den so also jedenfalls unsere Area Butler Kunden als potenzielle CRM-Anbieter sehen. Und das, glaube ich, ist auch nochmal aus der Konkurrenzsituation heraus spannend. Wie positioniert sich Empro da? Worauf setzen sie? Ja, was machen sie vielleicht anders als die anderen beiden? Und ich glaube, da können die Makler gespannt sein, was daraus wird. Und da wird sicherlich auch im ersten Quartal eine Kommunikation zu geben, bin ich ganz sicher.
Für den Monat September habe ich die Immobiles von PropStack und FlowFact rausgepickt. Eine tolle Veranstaltung, die in Köln stattfand, und das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, um über PropStack zu sprechen als CRM, was ja auch ein Jahr der Veränderung in 2024 hinter sich hat, weil es zum einen das Ausscheiden gab von Silab Kammerwal, dem Gründer und Geschäftsführer von PropStack. Der Kevin Held, ehemaliger Vertriebsleiter, ist jetzt Geschäftsführer geworden zu Jahresbeginn. Gleichzeitig gab es eben auch organisatorisch die Veränderung, dass man viel stärker mit FlowFact und auch dem Scout-Ökosystem zusammen wächst, auch räumlich an der Hauptstelle von Scout in Berlin. Und gleichzeitig hat man mit Falk Immobilien eben auch wahrscheinlich den größten Kunden an Bord geholt und war damit auch sicherlich beschäftigt neben den ganzen anderen Wachstumsthemen. Also von daher viel Veränderung. Wie schätzt du das ein, Alex? Du bist doch, glaube ich, mit dem Area Butler, beziehungsweise weiß ich, mit dem Area Butler in beiden CRM-Systemen angedockt.
Sind wir. Genau, Area Butler hat Apps gebaut für OnOffice und für PropStack und eine eigenständige App. Und ich würde das auch so unterschreiben. Das ist eine gute Konkurrenzsituation. Und ich glaube, dass das den Kunden Nutzen am Ende nur steigert, dieses auch so ein bisschen diese Rivalität. Es gibt definitiv ein paar Unterschiede in der Herangehensweise und beide CRMs, das weißt du ja auch in deinen Beratungsmandaten, haben so ihre Vor- und ihre Nachteile vielleicht. Und das ist ja auch immer so bei Produkten oder bei Software, die man nutzt. Und wir sehen eigentlich, dass beide CRMs durchaus innovativ unterwegs sind und dass diese Situation sich dort auch positiv bedingt. Ja, also was jetzt den Nutzen für den Makleralltag angeht. Konkurrenz belebt das Geschäft und solange es sachlich und fachlich bleibt und nicht persönlich wird, ist das, glaube ich, alles im Rahmen. Vielleicht dürfen wir mal Ralf Richter zitieren. Also ich komme ja gebürtig aus Dortmund und wer Bang Boom Bang kennt, den grandiosen Film aus der Ruhrpott-Trilogie, da sagt er was ganz Schönes, man braucht ein Baby zum Liebhaben. Man kann auch mal dieses Auto fahren und mal jenes Auto fahren. Mal braucht man einen Sportwagen, mal ein Cabrio und mal ein Kombi. Und vielleicht braucht man ja auch mal einen Kleinbus. So ist das eben mit den Bedürfnissen. Und ich glaube, diese Antwort, was ist das perfekte Auto für mich, gibt es genauso wenig wie, was ist das perfekte CRM für den Makler.
Oktober. Makler hat einen neuen Chef. Benedikt Manigold, der CFO, ist in die Fußstapfen von Felix Jahn getreten, der nach 9 Jahren das Handtuch geworfen hat, kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt sitzt der ehemalige CFO Benedikt Manigold auf dem Chefsessel und muss das Unternehmen zurück in die Profitabilität, wobei zurück ist falsch, in die Profitabilität führen. Hast du andere Informationen als ich?
Ist schon richtig. Jetzt, wenn man das mal aus unternehmerischer externer Sicht hier betrachtet, der Felix Jahn ist im Grunde genommen in einer Phase der, kann man ja schon sagen, sehr großen internen Restrukturierung und auch Marktanpassung gegangen. Ja, vor 3-4 Jahren hat McMakler wahrscheinlich noch wunderbar funktioniert, das ganze Modell. Und dann ist man aufgrund verschiedener Einflussfaktoren natürlich ein bisschen in Schräglage geraten. Aber durchaus haben sie die Gewinnschwelle ja erreicht in 2024. Natürlich auf welche Kosten, ist immer die Frage. Ja, das war für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicherlich sehr schmerzhaft. Und ich glaube auch, wir haben ja vorhin jetzt über Scout geredet und du sagtest ja auch, dass ja McMakler ähnlich viel diskutiert wird, aber natürlich schon weniger, weil ich glaube, die Makler haben hier etwas, das ist ja auch etwas sehr Deutsches, das ist hat vielleicht was mit Schadenfreude zu tun, ja, und sehen da gar nicht mehr so die Gefahr drin. Und diese Wechsel zu Benedikt Manigold ist ja auch aus jetzt, wenn man das aus einer unternehmerischen Strategiesicht sieht, kommt es ja immer wieder vor, dass in solchen Krisenzeiten nach Umstrukturierung die Zahlenmenschen das Ruder übernehmen, ja, und dass dann der CFO aus der zweiten in die erste Reihe wandert, kommt in den besten Häusern vor, ist also gar nicht ungewöhnlich. Und ich glaube, dass man jetzt gespannt sein kann, wie die versuchen, Prozesse zu optimieren, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Ja, da wird sich viel tun, weil ich glaube, denen geht's ja auch darum, dass das eine ordentliche Servicequalität ist. Aber da muss man schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, ja, ich glaube, also das Geschäftsmodell wurde ja sehr lange gehypt, weil es eben auch sehr starke Wachstumsraten hatte, weil auch die Investoren das Thema geliebt haben, ja, sozusagen einen nationalen digitalen Makler aufzubauen. Und das Konzept, muss man sagen, ist natürlich an seine Grenzen gestoßen in der Marktphase, in die wir dann vor 2,5 Jahren reingekommen sind. Und von daher ist da jetzt eine Neuausrichtung sicherlich geboten und dass man da auch stärker darauf achtet, ob der Euro auch sinnvoll ausgegeben ist.
Auf jeden
und
Fall.
Jetzt weniger auf Teufel komm raus, Marketing-Leads zu generieren, ne, um das Wachstum zu untermauern. Ne? Also jetzt geht es um profitables Wachstum einfach an der Stelle.
Ja.
November, da könnten wir sprechen, zum Beispiel über Herrn Scholz, der die Vertrauensfrage gestellt hat. Das ist sicherlich auch etwas, was uns dann im Ausblick 2025 begleiten wird, weil natürlich da sehr viel Unsicherheit mit verbunden ist. Und vielleicht kommen wir dann direkt in den Dezember und sprechen über die Akquisition von Scout, Neubau Kompass und der Datenanalyst Bulwin Gieser wurde akquiriert am Markt kurz vor Jahresende. Also da sehen wir einfach auch nochmal zum einen Neubau Kompass ist sicherlich ein Portal, was ja in der Bauträger-Neubaubranche relevant ist, was natürlich eher so zum Scout der 90er Jahre passt, würde ich jetzt mal sagen, ne, wo es um Reichweite und Kunden ging auf der Maklerseite. Und Bulwin Gieser steht so ein bisschen mehr für das neue Scout, würde ich sagen, wo man eben auch die Datenkompetenz im Hause Scout stärken möchte. Hat man ja auch schon über die Sprengnet-Akquisition großen Flock reingerammt, ne? Und Bulwin Gieser ist da sicherlich eine sinnvolle Erweiterung rund um die Sprengnet-Akquisition. Von daher würde ich sagen, sehen wir hier zwei Transaktionen. Einmal aus dem Scout der 90er Jahre, Reichweite und Kunden, und zum anderen Datenkompetenz und Ökosystem, so würde ich das einordnen.
Ja, würde ich auch so sagen. Hinzufügen würde ich vielleicht noch so ein bisschen die Perspektive der Markttransparenz, da es ja dann auch möglich ist, durch diese Rivis-Datenbank, die dann ja, glaube ich, jetzt sozusagen in den Sprengnetter-Kosmos, so stelle ich mir das vor, integriert werden kann. Und Jan und Christian Sauerborn und so, die werden sich wahrscheinlich super freuen, weil das ist natürlich eine tolle Erweiterung, ja, auch auch in Kombination mit 21st Re, was ja auch noch gar nicht lange zurückliegt, diese Akquisition. Ist das schon ein Fund, ja, und man kann dadurch schon einen sehr, sehr tiefgehenden Marktüberblick bieten. Und das würde ich noch hinzufügen, ja. Es ist ein durchaus logischer nächster Schritt, glaube ich, und kann man nur jetzt aus wieder neutraler unternehmerischer Perspektive sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das ist eine tolle Akquisition, glaube ich.
Ja, würde ich so unterschreiben. Dann lass uns mal den Blick auf 2025 richten. Was sind die drei Themen, wo du sagst, darauf müssen wir achten im kommenden Jahr? Darauf sollten sich Maklerhäuser jetzt einstellen.
Naja, also ich glaube, das ganze Thema Bestandsimmobilien, Sanierung im Bestand und wie gehen Makler damit um, wird sehr, sehr wichtig sein. Wie bespielt man als Immobilienmakler das Thema Nachhaltigkeit? Wer auf einem der Vorträge auf der Roadshow war oder wir werden im Dezember auch übrigens einen der Vorträge, der aus verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt wurde, hochladen von mir. Vielleicht da nochmal reinschauen, denn da gibt es ein bisschen was an die Hand, wie man das als Makler eigentlich zum Vorteil nutzt und aus dieser Not, dass alle sich um diese Nachhaltigkeits- und Energiethemen Sorgen machen, eigentlich eine Tugend macht. Mit wem tut man sich da lokal zusammen? Was kann man machen? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich hoffe darauf, dass es mehr politische Stabilität gibt, sodass Menschen auch wieder bereit sind, Investitionen zu tätigen und auch Unternehmen bereit sind, Investitionen zu tätigen. Ja, also das Thema KI wird uns nicht loslassen. Im Gegenteil. Ich glaube, Robert, da sind wir uns einig. Die KI-Agenten sind auf dem Vormarsch. Die Agenten sind ja die kleinen KI-Sprachmodelle, die auf gewisse Tätigkeiten spezialisiert und fokussiert sind. Und da, glaube ich, wird es viele, viele Effizienzen zu heben geben für Makler im Alltag in unterschiedlicher Facettenform. Ja, also das kann man, glaube ich, jetzt so gar nicht umreißen, weil man auch einfach gar nicht weiß, was OpenAI im Januar denn launchen wird. Wird es den Operator geben, wo alle drauf warten? Wird es endlich die KI geben, die meinen Maus und Tastatur bedienen kann, damit ich nur noch sagen muss, was ich von Photoshop haben will, aber Photoshop nicht mehr bedienen muss? Das wäre ja, wenn man Claude 3.5 aus dem Oktober sich anguckt, wäre die logische Fortführung. Aber das weiß man nicht. Ich kann nur hoffen, dass einige dieser Dinge kommen. Ja, und bei KI geht's immer munter weiter.
Also meine Wette für das Jahr 2025 ist, dass wir nicht nur KI sehen werden, die in Form eines Operators oder Agenten ein Ding richtig gut kann. Sag mal, zum Beispiel Homestaging habe ich jetzt letzte Woche eine Präsentation bekommen von einem Anbieter, der eine Homestaging-App Maklern anbietet, womit man in der Lage ist, innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten bestimmte Fotos eben sich homestagen zu lassen für unterschiedliche Anlässe dann im Verkaufsprozess, ne? Dass ich das visualisieren kann. Hat Scout jetzt schon auch integriert in die Webseite. Beim FIO Makler CRM ist es auch integriert. Das ist natürlich dann jetzt auch der nächstlogische Schritt, dass die Makler das auch als Widget irgendwie auf ihrer Webseite zum Beispiel einbinden könnten, um eben anlassbezogen Homestaging anzubieten. Finde ich ganz cool. Also über solche kleinen Helferlein, die eben das Maklergeschäft noch ein bisschen besser machen. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, dass wir im nächsten Jahr Anwendungen sehen werden, die mit dem gesamten CRM-Bestand dann eben auch interagieren werden. Da sind auch schon erste Prototypen unterwegs. Und die werden meines Erachtens im Laufe des nächsten Jahres eben auch aus der Alpha-Phase entlassen werden, in die Beta-Phase reingehen, dass wir eben zum Start des Jahres 2025 oder im Frühjahr erste KI-Modelle sehen, wo ich eben mit dem gesamten CRM-Datenbestand Objekte, Adresse, Aktivitäten interagieren kann und diese analysieren kann. Super spannend, gerade für Manager, die eben mehr aus ihrem Datenbestand rausholen wollen, ohne jetzt, sagen wir mal, die ganzen Filteroptionen in ihrem Makler-CRM kennen zu müssen, sondern eben über Sprache. Also niedrigschwellig, mit einem hohen Nutzen. So wäre meine Erwartungshaltung an die Weiterentwicklung der KI.
Wer da aktuell schon reingucken will, der könnte sich mal eine HubSpot-Lizenz gratis runterladen, nur um sich das mal anzugucken. Da gibt es die KI Breeze, die jetzt wo wir aufnehmen, ist das seit anderthalb, zwei Wochen wirklich durchdringend live, wo man genau das tun kann. Und das sehe ich auch für den Makler Immobilien-CRM. Markt auf jeden Fall auf uns zukommen. Ja.
Also quasi Konvergenz von KI und CRM sozusagen aus Anwendersicht, ja, dass das eine Anwendung werden kann. Dann das zweite Highlight im kommenden Jahr wird sein, dass Flowfact, das Makler-CRM, schon seinen 40. Geburtstag feiern wird. Also ein echtes Jubiläum.
Wow.
Wir dürfen gespannt sein, wie die Scout-Gruppe das feiern wird. Und ist natürlich ein großer Meilenstein für das Unternehmen.
Ja.
Und das Dritte ist, ich glaube, im Bestandsimmobilienbereich ist meine Überzeugung, dass wir weiter einen robusten Markt sehen werden, getrieben von sinkenden Zinsen, die sicherlich auch nächstes Jahr weiter reduziert werden. Und wenn das politische Umfeld jetzt nicht allzu instabil auf den Immobilienmarkt wirkt, sollte das eigentlich den Bestandsimmobilienmarkt zumindest treiben, dass die Nachfrage weiter da ist, auch getrieben durch die sinkenden Zinsen, dass wir eben auch stabile bis steigende Immobilienpreise bei einer stabilen bis steigenden Immobiliennachfrage erleben werden. Gewerbe, Investment, Bauträger, Neubau bleibt weiterhin schwierig. Da sehe ich jetzt einfach keinerlei Tendenzen, dass sich da irgendwas erholt. Die Hoffnung bleibt natürlich, dass es anders kommen wird, als ich das jetzt hier aktuell so einschätze.
Ja, und aber was vielleicht jetzt noch einmal gesagt werden sollte, weil wir natürlich immer so wir generalisieren ja manchmal ein bisschen. Es gibt ja regional doch durchaus eklatante Unterschiede, wenn man sich die Top 7 Städte anguckt, auch im vergangenen Jahr 2024 gibt's ja durchaus Wertsteigerungen, über viele Assetklassen hinweg und ganz viele Objekte und Projekte laufen gut, aber Sekundärstädte und ländliche Regionen haben hier natürlich nochmal mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Und das sieht man auch tatsächlich an den Kommentaren in Social Media, ne? Wenn Marktberichte gepostet werden, die Responses dazu, man sieht halt, dass es eine Kluft gibt zwischen den Top 7 Städten und den anderen Regionen. Und das wird spannend sein zu beobachten im neuen Jahr. Also was mein Highlight nächstes Jahr wird, auf jeden Fall ist, dass ich ein drittes Kind mit meiner Frau erwarte. Und das sorgt natürlich auch wieder für Immobilienbedarf vielleicht. Also ich kurbel die Nachfrage an.
Der Größersetzer.
Ja, genau. Ja, genau. Und das wird mein Highlight. Ja,
herzlichen Glückwunsch. Okay. Also und toi, 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 dass es ja auch alles planmäßig verläuft. Und wann wird es soweit sein, voraussichtlich?
Ende des ersten Quartals schon. Also ist schon. Produktion ist schon weit, weit fortgeschritten.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Alex, dann bleibt mir jetzt nur noch dir Danke zu sagen, dass du den Blick mit mir gemeinsam zurückgeworfen hast auf das Jahr 2024 und voraus auf 2025, jetzt noch mit diesem persönlichen Highlight zum Schluss. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, Robert. Und, sehr gerne.
Würde ich dir zum Abschluss noch die Frage stellen, Podcast-Gast, was hast du für eine Empfehlung für mich?
Nachdem du meinen letzten Wünschen ja tatsächlich nachgekommen bist und ich mich riesig gefreut habe, habe ich mir natürlich jetzt Gedanken gemacht. Und du willst ja immer zwei Namen haben, ne?
Einer reicht.
Einer reicht, okay. Na, ich habe aber zwei. Also das eine ist, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich mal mit Kai Enders zusammensetzen würdest, den ehemaligen Vorstand Engelvölkers in der Dachregion und der Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes und auch Beiratsmitglied beim Area Butler. Und das Gleiche gilt für einen langjährigen Unterstützer und Mentor von mir mittlerweile, ist der Harald Blumenauer. Und Harald Blumenauer hat natürlich eine wahnsinnige Geschichte in der deutschen Immobilienbranche. Ja, einmal der größte Immobilienmakler Deutschlands, dann Gründungsmitglied des Scouts, Geschäftsleitungsmitglied ganz lange gewesen. Und ist, glaube ich, für deinen Podcast sind beide, also Harald und Kai, wären ganz tolle Gesprächspartner.
Ja, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann wäre nur klasse, wenn du mir kurze Intro machen könntest. Das mit der Terminierung dann eben auch reibungslos funktioniert. Herzlichen Dank nochmal an dich. Herzlichen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne bei Spotify oder Apple Podcast eine Rezension. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir gerne eine Mail an rk@profido-consulting.de. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, auf euer Feedback und folgt diesem Podcast, klickt auf die Glocke, klickt auf Folgen und alles Weitere dann in 2 Wochen, wenn der nächste Podcast rauskommt, dann mit Carsten Rutz wahrscheinlich, dem CEO von der Deutschen Reihenhaus AG. Vielen Dank, macht's gut, kommt gut ins neue Jahr und einen guten Rutsch. Tschüss.
Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.